Und das, worum es heute geht in der Predigt, in unserer weiteren Betrachtung von Epheser, mag vielleicht ein bisschen so ein Randthema zu sein oder zumindest eine gewisse Ausnahme. Darüber wird, denke ich, recht wenig gepredigt. Vielleicht lest ihr auch nicht gerade auf Bücher dazu, wenn ihr überhaupt Bücher lest. Aber es ist dennoch sehr wichtig. 16 von 38 Gleichnissen, die Jesus erzählte, sie handeln von dem Umgang mit irdischen Schätzen. John MacArthur, der hat das entweder zusammengerechnet oder hat es von irgendwo anders. Auf jeden Fall schreibt er, unser Herr spricht öfter über die Verwalterschaft, also über diese Verwalterschaft, wie wir mit unserem Besitz, mit unseren Schätzen umgehen, als über Himmel und Hölle zusammen. Die Bibel enthält mehr als 2000 Verse auf Reichtum und Besitz. Und das ist doppelt so viel wie auf Glauben und Gebet. Und das ist schon bezeichnend. Wenn Gott in seinem Wort so viel über Geld und Besitz und dem Umgang damit schreibt, dann müssten wir uns ja geradezu fragen, weshalb kommt es dann nur so selten vor, dass man darüber in christlichen Kreisen biblisch fundiert redet. Nun, vielleicht hätte ich es heute auch nicht getan, wenn nicht gerade der Vers 28 in Epheser 4 dran gewesen wäre, der mich sozusagen dazu zwang, mich mit diesem Thema ausführlicher auseinanderzusetzen und da mal drüber dann zu predigen, weil eben der Vers jetzt gerade dran ist. Die wichtigere Frage, und ich bin überzeugt, dass es so ist, die wichtigere Frage ist nicht, ob wir mit einer kostendeckenden Arbeit zufrieden sein sollten oder doch Gewinne lieber machen. Die wichtigere biblische Frage lautet, wie kommst du an das Geld oder an deinen Besitz allgemein und wo investierst du das Geld oder was machst du damit? Nun, ich möchte zwei grundlegende Thesen einbringen. Meine erste Behauptung ist, der Christ soll gewinnbringend arbeiten und auch gewinnbringend investieren. Meine zweite These lautet, der Christ sollte sein Geld und seinen Besitz in das Reich Gottes investieren. Nun fragst du dich vielleicht, das ist ein Dilemma, wie komme ich da heraus? Auf der einen Seite wird vor dem Reichtum, vor dem Streben nach Reichtum einerseits gewarnt und auf der anderen Seite behauptest du, die Bibel würde lehren, man solle gewinnbringend arbeiten und sein Geld irgendwo anlegen. Um aus diesem Dilemma zu kommen, wollen wir heute genau Epheser 4, 28 betrachten. Denn ich denke, dass dieser Vers ein sehr guter Vers ist, um uns den Weg da hinaus zu zeigen und uns eben zu zeigen, wie wir an unser Geld kommen sollten und wie wir unser Geld einsetzen sollten. Wobei ich, wenn ich von Geld rede, ist natürlich in besonderer Weise für uns heute das Geld eine entscheidende Währung, aber es geht auch um andere Besitzer, die wir haben, alles Mögliche, was wir besitzen. Also in dem heutigen Text gibt es zwei klare Anweisungen, die wir befolgen sollen. Ein Verbot und ein Gebot. Und das Gebot beinhaltet vier Prinzipien, vier Wahrheiten, um die es heute in erster Linie gehen wird. Und die sollten wir uns für unser Leben merken, ihr alle euch. Das Verbot in diesem Vers heißt, du sollst nicht stehlen. Das ist unser erster Punkt. Und das Gebot in diesem Vers, das ist unser zweiter Punkt, heißt, du sollst hart arbeiten. Und es gibt vier Wahrheiten, auf die ich dann zu sprechen kommen werde, die über dieses harte Arbeiten sprechen. Und den dritten Punkt, das sind sogenannte AWIM-Fragen. AWIM ist ein Akronym, also die ersten Buchstaben von dem Satz, aber was ist mit? Immer wieder, wenn wir uns mit einem Thema beschäftigen, und ich denke, wenn es Geld ums Geld geht, dann wird das häufig passieren. Dann fragen wir, aber was ist damit und was ist mit dem und was ist mit jener Sache? Ja, aber was ist mit Avim fragen? Und ich möchte, soweit uns die Zeit dann noch ist, auf einige wichtige Dinge in unserem Leben kurz eingehen. Aber diese Avim-Fragen werden dann auch in den Hauskreisen ein Bestandteil sein. Lasst uns jetzt noch einmal vor Gott stille werden und uns Gott bitten, dass er uns mit seinem Geist heute belehrt. Himmlischer Vater, wir möchten aus deinem Wort darüber lernen, was es heißt, mit dem umzugehen und an das heranzukommen, was du uns gibst. All unser Reichtum, unser Besitz, das Geld in besonderer Weise. Wir brauchen viel Weisheit. Wir Menschen neigen sehr stark dazu, uns an Besitz zu binden, im Geld eine gewisse Sicherheit zu sehen oder sogar eine Liebe zum Geld zu entwickeln. Und dazu brauchen wir keine Anweisung. Das passiert ganz automatisch. Wir brauchen vielmehr deine Hilfe und auch Belehrung, uns hinweg von dem ganzen Geld und Besitz zu dir hin zu lenken. Und ich bitte dich, dass du in deiner Gnade uns heute hilfst, auf deinen Geist zu hören, uns belehren und formen zu lassen. Amen. Lass uns Epheser 4, Vers 28 lesen. Ihr wisst ja, Epheser, das ganze Buch ist geschrieben, hat das große Thema, die Reichtümer, die geistlichen Reichtümer für die Gemeinde oder häufig auch gesagt, die Segnungen Gottes für die Gemeinde. Hier in diesem Abschnitt, den wir momentan betrachten, so die Verse 25 bis 32, aber auch darüber hinaus noch in Kapitel 5, die gehen sehr um den Charakter eines Christen. Wenn du dich geändert hast, wenn du von dem Fleischlichen, von dem Satan hinweg zu Christus dich bekehrt hast, dann musst du anders werden. Dein ganzes Leben soll anders werden. Paulus beginnt damit, dass er sagt, ihr sollt nicht lügen, sondern redet die Wahrheit. Er geht weiter, indem er sagt, zürnt, aber sündigt nicht, sondern es soll Gottes Gerechtigkeit in eurem Zorn zu sehen sein. Er sagt, dass wir dem Teufel nicht Raum geben sollen. Er sagt auch weiterhin, dass nicht nur ein schlechtes Wort nicht über unsere Lippen kommen soll, sondern eben auch das Gegenteil, ein gutes zur Gnade, zur Erbauung. Und es gibt einiges mehr. Und jetzt mittendrin sagt Paulus, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Hier gibt es also wieder einen Gegensatz. Das eine sollst du nicht tun, dafür sollst du aber etwas anderes tun. Man kann schon fast sagen, nein, man muss es sagen, es ist nicht genug, mit der schlechten Eigenschaft aufzuhören. Es ist nicht genug, aufzuhören zu lügen, aufzuhören zu stehlen, aufzuhören, schlechte Worte zu benutzen, aufzuhören, sündig, zornig zu sein. Das ist nicht genug. Es muss auch das gute Gegenteil, das Gott entspricht, folgen. Du sollst die Wahrheit reden, nicht einfach nur schweigen und gar nichts mehr sagen. Du sollst nach Gottes Maß zornig sein, also langsam zum Zorn sein, entsprechend Gottes Gerechtigkeit, und du sollst dich bemühen, etwas zu schaffen, statt zu stehlen. Nun, das Erste, worüber wir uns hier Gedanken machen wollen, ist, du sollst nicht stehlen. Das klingt nicht, sondern ist eines der 10 Gebote. Nun, das Entscheidende hierbei, was Paulus sagt, ist nicht, dass er jetzt erinnert und sagt, hör mal, das eine der 10 Gebote, das zählt immer noch. Auch wenn wir dem Gesetz gestorben sind und wir das Gesetz nicht mehr erfüllen müssen, um gerettet zu werden. Aber das zählt trotzdem. Nein, das ist nicht das, worum es hier geht. Worum es hier viel mehr geht, ist, und das ist das Entscheidende, das Stehlen entehrt Gott. Es passt so gar nicht in Gottes Wesen hinein. Du kannst nicht als Christ, der sagt, ich bin dazu berufen, Christus ähnlicher zu werden, statt Gutes zu tun, wie Jesus es tat, statt etwas Wertvolles zu schaffen, wie Gott es tut, zu sagen, ich stehle, ich nehme es mir einfach. Das geht nicht. Das entspricht nicht dem Wesen Gottes. Hier geht es jetzt nicht einfach darum, dass wir ein Gebot tun, sondern hier geht es darum, dem Wesen Gottes zu entsprechen und Christus ähnlicher zu werden. Und dazu passt es nicht, zu stehlen. Weder direkt noch indirekt. Direktes Stehlen kennt ihr alle, ne? Klauen. Ich nehme einfach etwas mit, was mir nicht gehört. Beim Arbeitgeber oder ich lasse im Laden etwas mitgehen oder wie auch immer. Ich möchte heute gar nicht viele Worte darüber verlieren, gar keine weiteren. Ihr wisst, was das ist und ihr wisst, dass das zu einem Christen so gar nicht passt. Das indirekte Stehlen ist an einigen Stellen schon manchmal sehr viel schwammiger und nicht immer durchblicken wir das, wenn unser Gewissen nicht fein genug ist. Das eine, was wir häufiger schon mal hören, ist ein verstecktes Stehlen durch falsche Aussagen, die uns bereichern, zum Beispiel bei der Steuererklärung, Dinge anzugeben, die nicht wahr sind. Oder bei Anträgen für Hilfen, wenn wir irgendwelche staatlichen Hilfen haben wollen, dann vielleicht doch nicht jeden von unserem Besitz angeben, nicht alles sagen, was wir haben, vielleicht noch hier irgendwo was verstecken, sein lassen, damit wir dann doch die Hilfen bekommen. Oder bei der Dokumentation der Arbeitszeit. Nun, wenn wir abstempeln, kann man dann manchmal tricksen. Wenn der Arbeitgeber sagt, dann und dann musst du fertig sein, und ich bin aber nicht fertig und ich komme ganz geschwitzt aus dem Auto, stempel schnell ab und mache mich dann erst fertig und bin 20 Minuten später am Arbeitsplatz, wäre ja nicht ganz recht. Ich bin eigentlich zu spät gekommen. Wie auch immer, es gibt viele solcher Möglichkeiten, wo wir durch falsche Angaben jemanden bestehlen, also uns direkt oder indirekt bereichern. Wenn ich eine falsche Arbeitszeit eingebe, als ob ich länger gearbeitet hätte, und so manch einer von uns hat vielleicht die Gelegenheit dazu, ich auf jeden Fall stehe, wenn ich jetzt Dienst habe und dann angeben muss, von wann bis wann war ich in meiner Dienstzeit im Krankenhaus und habe gearbeitet, am Wochenende zum Beispiel, das kontrolliert ja keiner, da kann ich locker 2 Stunden zusätzlich aufschreiben, ohne dass es jemand merkt. Und das ist dann oft, ich weiß nicht, ich hoffe, alle sind aber ehrlich, aber das ist so eine Sache, wo man sehr schnell sich bereichern kann, ohne etwas dafür getan zu haben. Eine andere Sache, wie wir indirekt stehlen können, ist durch das Einbehalten oder Ausnutzen von fremdem Besitz. Ja, wir stehlen nicht, wir leihen nur sehr lange aus. Dann geben wir es ihm wieder zurück, aber es war so nicht abgesprochen, dass wir von jemandem anderen etwas nutzen und ihm dadurch einen gewissen Schaden zufügen. Oder wir nutzen fremde Ressourcen. Immer wenn es darum geht, dass wir etwas mit jemandem teilen, drehen wir das Blatt immer so, dass er bezahlt und nicht ich. Oder dass er immer mit dem Auto fährt oder irgendwie solche Dinge. Wir können manchmal unser Leben so drehen, dass wir immer von dem anderen etwas benutzen. Ja, wir laden unser Handy immer nur dann, wenn wir gerade bei anderen Leuten sind, damit wir zu Hause nicht laden müssen. Am besten gleich noch die Powerbank dazu. Dann haben wir den Strom vom anderen genutzt. Und ja, wir können auch so stehlen. Das ist eine andere Form, wie wir stehlen. Ich meine, ich will niemanden verbieten zu sagen, du sollst dein Handy jetzt nicht bei jemand anders laden. Ich hoffe, dass niemand damit ein Problem hat. Also wenn ihr zu uns kommt, könnt ihr alle eure Handys laden. Mir geht es darum, was ist deine Herzenseinstellung? Warum willst du das nicht zu Hause, sondern anderswo tun, um vom anderen das Ganze zu nehmen, damit du selbst zu Hause das sparst? Ja, das ist eine Form, wie wir stehlen können, so ganz verdeckt, ohne dass es irgendwie direktes Stehlen ist. Aber es ist irgendwo nicht ehrlich, es ist irgendwo ein Leben auf Kosten von anderen. Oder durch fragliches Ausnutzen von sogenannten Gesetzeslücken. Ja, das ist häufiger mal beliebt. Es gibt nicht ein direktes Gesetz dagegen, aber eigentlich ist es so auch nicht gedacht. Und das nutzen wir dann aus, um uns damit zu bereichern. Vielleicht wird das auf reichere Leute mehr zutreffen als auf uns, aber es ist auch eine der Möglichkeiten. Nun, jede Form von Stehlen und was auch immer ihr im Leben sonst begegnet, möge der Geist euch das klar machen, wenn es in eurem Leben vorkommt. Paulus sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Und er sagt eigentlich, der Stehlende stehle nicht mehr. Also der, der so gelebt hat, er lebe nicht mehr so. Er braucht ein ganz anderes Leben. Und zwar welches? Was sagt Paulus hier? Es reicht nicht, einfach nur nicht mehr ein Dieb zu sein. Gott will, dass aus dem Dieb ein Wohltäter wird. Lest einmal mit mir zusammen, sondern er bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Nun, der Befehl hier ist, er bemühe sich. Das ist der Imperativ in diesem Vers, also der Befehl des Paulus. Nicht stehlen, sondern, und das ist der einzige Befehl dieses ganzen Verses, bemühe dich. Okay. Bemühen hört sich gut an, stimmt's? Bemühen heißt, ich versuche mal probieren, vielleicht klappt es ja. Ihr kennt das alle. Wenn im Arbeitszeugnis steht, er bemühte sich stets, dann weiß jeder, der hat es nicht hingekriegt, der schaffte das nicht. Er war stets bemüht. Ja, das ist wirklich so. In der Öffentlichen, im Arbeitszeugnis oder wenn man offiziell von jemandem sagt, er war stets bemüht, bedeutet das in Wirklichkeit, der konnte es nicht. Er hat sich bemüht, aber er hat es nie geschafft. Ja. Nein, dieses Wort, das hier steht, das hat es in sich. Und ich finde, dass es nicht gut übersetzt ist mit diesem Bemühen. Das Bemühen, das bedeutet, also das griechische Wort kopiao, wenn es jemanden interessiert, dieses Wort kopiao heißt eigentlich hart arbeiten, viel dafür tun, müde werden oder wir würden vielleicht in unserer modernen Sprache sagen, sich abplackern, rackern. Das war wirklich eine Übersetzung in Kasülke, in dem Wörterbuch. Rackern. Nicht ein bisschen bemühen, abmühen. Bis zum Ich kann nicht mehr. Also was Paulus hier tatsächlich sagt, ist, wenn du ein Dieb warst, dann tu jetzt alles, alles, was in deiner Macht steht, bis zum Umfallen, bis du müde wirst, bis du dich wirklich abgerackert hast, um sowohl dich selbst als auch andere zu versorgen. Aus einem Dieb wird ein fleißig arbeitender Wohltäter. Das ist die Veränderung in ein christliches Bild von einem Nachfolger des Satans oder von sich selbst zu einem Nachfolger Christi. Du sollst nicht stehlen, du sollst hart arbeiten. So könnten wir das Ganze zusammenfassen. Die ganze Predigt, den ganzen Vers. Du sollst nicht stehlen, sondern schuften. Oder sei kein Dieb, sondern ein Diener. Nehmt euch eine Zusammenfassung, wie ihr es wollt. Du sollst nicht stehlen, du sollst hart arbeiten. Nun, Paulus nennt hier vier Wahrheiten, die uns vier Prinzipien für unser Leben geben. Und ich bin der Meinung, dass wir mit diesen vier Prinzipien fast alles, vielleicht sogar alles, aber zumindest fast alles, was Besitz und Geld in unserem Leben angeht, erklären können. Vielleicht nicht in jeder Frage gleich deutlich, aber wir haben ja noch andere Bibelstellen, die uns dann auch helfen. Vier Prinzipien und ich möchte euch bitten, euch die wirklich aufzuschreiben, das heißt, in den Wochenblättern sind sie drin, aber die müsst ihr euch merken. Das erste Prinzip ist, arbeite hart, sei fleißig, das Prinzip des Fleißes. Das zweite ist, arbeite mit deinen Händen, oder wir könnten sagen, das Prinzip etwas Wertvolles schaffen, schaffe Wert, ich will das noch erklären. Das dritte Prinzip wird sein, erarbeite etwas Gutes, also wirke Gutes mit deiner Arbeit. Und arbeite, um zu geben. Hilf in Not. Das sind also vier Prinzipien. Sei fleißig, schaffe Wert, wirke Gutes, hilf in Not. Und wenn ihr das 10, 20 Mal euch so vorlest, kennt ihr das irgendwann auswendig. Wie ein Gedicht. Sei fleißig, schaffe Wert, wirke Gutes, hilf in Not. Gut, das erste Prinzip, Fleiß. Sei fleißig. Nun, Paulus drückt das mit diesem harten Wort aus, mit diesem Wort kopiao, arbeite hart, tu wirklich was dafür, werde müde, wenn es nötig ist, arbeite bis zum Umfallen. Benedikt Peters sagt, Fleiß ist eine Kardinaltugend des Christen. Fleiß ist nicht nur etwas Gutes für den Christen, sondern Fleiß ist eine der sehr wichtigen Eigenschaften, die ein Christ haben muss. Das ist ungefähr umschrieben, das, was Kardinaltugend bedeutet. Faulheit wird in der Bibel tatsächlich immer wieder geächtet und auch manchmal dem Gottlosen gleichgestellt, als ob der Faule gottlos ist und der Fleißige ist gerecht. Und auch wenn das nicht so direkt gesagt wird, aber gerade in Sprüche haben wir oft Gegenüberstellungen und da wird oft, fällt der Faule direkt in den Topf der Gottlosen hinein, während der Fleißige auf die Empore der Gerechten gehoben wird. Ihr kennt alle den Vers aus Sprüche 6, Vers 6 bis 11. Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Ihr stellt euch mal vor, ihr würdet das alle heute nachmittags machen. Nach dem Gottesdienst geht ihr jetzt alle und sucht einen Ameisenhaufen auf. Und hoffentlich kennt ihr alle mindestens einen. Wobei ich nicht weiß, ob die vom letzten Jahr heute immer noch gültig sind. 3. Gut, also wir kriegen ein paar hin als Familie. Sucht einen Ameisenhaufen auf, schaut euch einmal an, wie die arbeiten. Und dann sagt Salomo, lerne von ihr und werde weise. Ja? Macht das wirklich mal. Das schadet uns alle nicht, wenn wir nicht nur theoretisch in unseren Gedanken etwas tun, sondern wirklich mit unseren Füßen hingehen und sagen, so, Ameise, jetzt zeig mir mal deine Weisheit. Nun, natürlich ein bisschen beobachten, das heißt, du gehst nicht nur einmal hin, du gehst jede Woche hin und schaust dir die Ameisen an, denn Salomo sagt, sie haben keinen Anführer und keinen Vorsteher oder Herrscher, bereiten dennoch im Sommer ihr Brot und sammeln in der Erntezeit ihre Speise. Das heißt, du musst also im Sommer und im Herbst und im Winter gehen, gucken, damit du von ihr lernst. Und wenn wir dann wirklich mal würden so jede Woche einen Ameisenhaufen beobachten, dann wird sich das tief in uns hineinprägen. Ich glaube, dass dieser Ratschlag von Salomo nicht nur einfach eine reine Denkübung war, sondern es ist auch gut, es ist kein Gebot, aber es ist gut, wir würden wirklich von der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, lernen. Oder Sprüche 13,4, die Seele des Faulen gelüstet nach vielem, hat doch nichts, aber die Seele des Fleißigen wird reichlich gesättigt. Ja, es ist ja beinahe so, als würde Gott uns hier sagen durch seine Worte, ich will dich eigentlich reich machen, aber da musst du schon fleißig sein. Du musst nicht armer Christ sein. Das ist jetzt kein Wohlstandsevangelium. Ja? Gott hat nicht versprochen, dass wir alle werden reich sein werden, wenn wir Christen werden. Das gibt es in der Bibel nicht. Und in Gottes Vorsehung beschenkt er den einen mehr, den anderen weniger. Und einige Christen sind arm, weil sie Christen sind und man ihnen in ihrem Land alles wegnimmt. Oder nicht, weil sie Christen sind, sondern einfach, sie haben nichts. Denken wir an unsere vielen ukrainischen Geschwister, denen möglicherweise alles zerstört ist und die es nicht haben. Vielleicht waren sie auch sehr fleißig und trotzdem hat Gott zugelassen, dass man es ihnen genommen hat. Und das ist nicht, weil sie böse waren oder weil sie schlechte Christen sind. Warum Gott manchmal das dem einen mehr gibt, dem anderen weniger und auch dem anderen alles nimmt, was er hat, wissen wir nicht. Er weiß es und er macht keine Fehler. Bei Gott gibt es keine Fehler, haben wir gesungen. Und das ist eine tiefe Wahrheit. Aber vom Grundsatz her ist Gott gerne bereit, uns reich zu segnen. Aber sein Prinzip ist nicht, er überschüttet dich mit, während du schläfst, sondern während du hart arbeitest. Sprüche 15,9, der Weg des Faulen ist wie mit Dornen verzäunt. Aber der Pfad, was steht hier, der Fleißige? Nein, hier steht nicht der Fleißigen, hier steht der Pfad der Redlichen, also der Frommen, der ist gebahnt. Es ist fast so, als sagt Gott, wer faul ist, dem mache ich andauernd das Stacheldraht im Weg, damit er immer wieder über Stacheln stolpert und gar nicht weiterkommt. Während der Fleißige, wenn das Problem kommt, er hat's. Er hat weise vorgesorgt, er hat klug gehandelt, kommt eine Schwierigkeit, er kann das Problem lösen. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, steht in Sprüche 20,4. Begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts da. ein Vers, der uns etwas über Vorausarbeiten spricht, sagt. Also über Sparen möchte ich noch ein bisschen sagen. Ein Vers, der uns sagt, sorge für das vor, was kommt. Ja? Also es ist wie so eine Aufforderung zu sparen. Nun ist die Frage, wie viel sparen wir? Wie viel geben wir? Woran können wir uns richten? Und ich möchte einige, wie ich denke, sehr hilfreiche Prinzipien an die Hand geben, wie wir unterscheiden können, ab wann ist Sparen schlecht und nur noch Ansammeln von Reichtum und wie weit nach biblischem Maßstab wäre Sparen gut. Also das erste Prinzip, sei fleißig. Fleiß, Faulheit ist nicht gottgemäß. Ich kann mir keinen faulen Gott vorstellen. Keiner von uns kann sich vorstellen, dass Jesus faul gewesen wäre. Wenn du das Ebenbild Jesu Christi widerspiegeln sollst, darfst du nicht faul sein. Du musst fleißig sein. Und zwar nicht durchschnittlich, sondern überdurchschnittlich. Das zweite Prinzip ist Wert. Arbeite mit deinen Händen, also schaffe Wert. Und Paulus sagt hier, ihr sollt euch bemühen, mit den Händen etwas zu erarbeiten. Mit den Händen arbeiten, also sprich, du sollst etwas machen, etwas tun, mit den Händen anpacken, so dass du müde wirst und dass du am Ende des Tages etwas geschaffen hast, was einen Wert hat. Du kannst es verkaufen oder du hast das Feld bestellt oder du hast mit deiner Händewerk jemandem eine Dienstleistung gemacht. Du hast sein Haus repariert oder sonst irgendetwas für ihn getan und wirst dafür bezahlt. Ja, also entweder du schaffst in irgendeiner Form von Wert. Dann können wir vielleicht sagen, was ist mit Kopfarbeit? Zählt das nicht dazu oder zählt das dazu? Also ich möchte dich jetzt daran erinnern, wenn wir von einem Wert sprechen, von einer wertschaffenden, produktiven Arbeit, dann sprechen wir natürlich nicht in einem weltlichen Sinn von Wert oder produktiver Arbeit. Das, was wir in unserer sozialmarktwirtschaftlichen System als wertvoll oder produktiv bezeichnen, sondern da wollen wir schon nach Gottes Plan richten. Wir haben in der Bibel so einige Arbeiten und also das gesamte Prinzip der Arbeit mit Händen würde ich so bezeichnen als eine wertschaffende Arbeit. Stellt euch einmal den Paulus vor. Wie oft hat er gepredigt und mindestens 4-mal, wenn nicht sogar 5 oder 6-mal, benutzt er genau dieses Wort, hart dran arbeiten, in Bezug auf seine Evangelisation, seine evangelistische Predigt. Und ich bin mir überzeugt, er meinte damit nicht die langen Gehwege, die ihn müde gemacht haben, sondern es war dieses Arbeiten in den Gemeinden mit allem, was er hatte, Nein zu werfen, um diese Menschen zu Christus zu führen und in Christus vollkommen zu gestalten. Dieses mühevolle Arbeiten eines guten Hirten, eines Evangelisten, ja, eines Menschen, der eigentlich mit seinen Händen in dieser Hinsicht nichts macht, außer die Bibelblätter umblättern. Davon wird eine Hand nicht müde. Und trotzdem kann es eine schwere Arbeit sein, für eine Gemeinde zu sorgen, eine Predigt aufzustellen oder sich um andere Menschen zu kümmern, die in Not sind, seelsorgerlich sich um andere Menschen zu kümmern, beratend, helfend tätig zu sein und nicht nur einfach bla bla bla, eine Stunde und unsere Zeit ist um und jetzt gehst du, sondern sich wirklich hineinhängen als Christ und sagen, ich will diesem Menschen helfen, auch wenn es Kopfarbeit ist. Aber es ist aus göttlicher Sicht eine produktive Arbeit. Sie produziert Christusähnlichkeit. Sie bewirkt Glauben. Auch das ist eine Arbeit, die schweißtreibend sein kann, auch wenn sie vielleicht nicht buchstäblichen Schweiß auf der Stirn macht, wie das die Sonne tut oder wie das schwere körperliche Arbeit tut. Nun, da wir also dieses Beispiel haben von Jesus, von Paulus und auch entsprechende Anleitung bezüglich von Ältesten in 2. Timotheus 5,17 und 2. Timotheus 5,12 wird dazu geschrieben, ebenfalls mit diesem gleichen Wort, also wenn ein Hirte in der Gemeinde gut arbeitet, also hart am Wort arbeitet, dann soll er sogar doppelt entlohnt werden. Also ich möchte das Prinzip hier zusammenfassen und sagen, jemand dieses Wort mit seinen Händen arbeiten, zusammengefasst das Prinzip, das dahinter steht, ist, aus göttlicher Sicht wertschöpfende Arbeit zu machen. Etwas, was vor Gott einen Wert hat, etwas Wertvolles ist. Auch dann, wenn es nur Kopfarbeit ist. Nun, wir ehren damit Gott, wenn wir das tun. Das ist das Wesen einer wertschaffenden Arbeit. Gott hat dasselbe getan. Denn schaut mal, alles, was Gott tut, bleibt wie lange? Nun, in Ewigkeit, oder? Nun, vielleicht sagen wir, die Welt, die heutige Welt wird irgendwann vergehen, ja? Weil die Schöpfung voll Sünde ist. Wenn in dieser Schöpfung niemals Sünde gewesen wäre, würde die Erde ewig bestehen. Und die neue Erde, die Gott schaffen wird, die ohne Sünde sein wird, sie wird ewig bestehen, dass Sünde nicht ewig bestehen darf und alles, was durch die Sünde kaputt gemacht wurde, das ist klar. Aber was Gott schafft und was göttlich bleibt, bleibt für alle Ewigkeit. Egal, ob es eine Welt war, der Wert einer Welt, einer Schöpfung, den Gott gemacht hat, oder ob es die Errettung ist, die Jesus übrigens auch im wahrsten Sinne des Wortes Schweiß auf die Stirn brachte, im Garten Gethsemane. Was auch immer Gott tut, wie auch immer er führt, sein ganzer Ratschluss, das war eine harte Arbeit. Nun, Gott arbeitet anders als wir, aber er machte Wert, er schaffte wirklich bleibenden Wert. Und das ist das Vorbild für uns. In allem sollen wir Gott ähnlich werden, auch in dieser Hinsicht. Das ist also das Wesen der wertschaffenden Arbeit. Und ich möchte euch jetzt noch ein paar Beispiele für nicht wertschaffende Möglichkeiten geben, an Geld zu kommen. Und es gibt einige Möglichkeiten in unserem Land, in unserem Leben, ohne Wertschöpfung an Geld zu kommen, an Besitz. Nur das eine ist stehlen. Da hat man keinen Wert geschaffen, oder? Man hat ihn nur von jemand anders geklaut. Übrigens auch geistiges Eigentum stehlen. Also wenn ich eines jemanden Idee stehle und als meine verkaufe, ist es genauso gestohlen. Ein Leben auf Staatskosten ist auch nicht ein Leben in Wertschöpfung. Und ich bin davon überzeugt, dass jemand, der auf Staatskosten lebt und nicht hilfsbedürftig ist, weil er nicht arbeiten kann oder weil ihm jetzt gerade jemand keine Arbeit gibt, sondern er lebt auf Staatskosten, ohne es unbedingt zu müssen. Also er könnte mit fleißiger Arbeit daraus kommen. Das ist Gott zuwider. Das dürfen wir nicht. Auch wenn es sehr fraglich im Rahmen unserer Gesetze sind, aber es ist außerhalb des Rahmens von Gottes Regeln. Das ist keine produktive Arbeit. Glücksspiele jeder Art ist kein Wertschöpfung. Weder, dass wir Glücksspiele tun, noch dass wir mit Glücksspielen von anderen Leuten Geld verdienen. Es gibt in diesem Zusammenhang eine größere Falle. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land das war. Ich glaube, in Neuseeland. Da hat man es tatsächlich geschafft, mit der Lotterie fast das ganze Land in den Bann zu ziehen. Ich glaube, weit über 80% arbeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ah, nee, in Spanien war das, genau, in Spanien. Über 80% gehen die alle und machen ihre Lottoscheine. Und wisst ihr warum? Weil das mit Spenden verbunden ist. Ein Teil der Einnahmen geht als Spende. Damit hat man den Menschen das Gefühl gegeben, etwas Gutes zu tun, indem man Lotterie spielt, Glücksspiele macht. Und wie töricht ist das? Mensch, wenn du spenden willst, dann tu es komplett, spende diese Summe. Dann kommt wenigstens alles an und nicht nur 10% oder 20%. Und arbeite hart, dann wirst du mehr verdienen als durch die Lotterie, wo man unterm Strich eigentlich nie gewinnt. Einige Einzelne. Also die Wahrscheinlichkeit, da zu gewinnen, ist 1 zu mehreren Millionen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du derjenige bist, ist sehr unwahrscheinlich. Also schon allein logisch gedacht ist es sehr dumm. Aber mit dieser guten Tat, dass man damit auch spendet, hat man fast die gesamte Bevölkerung des Landes in die Lotterie hineingebracht. Das ist erstaunlich. das Gefühl, etwas Gutes zu tun und es doch nicht getan zu haben. Nach biblischem Prinzip, ich bin überzeugt, das gefällt Gott nicht. Dazu zählt auch jede fragliche Investition für schnelles Reichtum. Über Investieren, Geld investieren, irgendwo anlegen, will ich später noch ein bisschen sagen. Aber wenn du das tust, um schnell reich zu werden, zocken, das ist nicht Gottes Art, an Wohlstand, an Geld zu kommen. Wer arbeiten geht, hat reichlich Brot. Und wer Nichtiges tut, hat reichlich Not. Das dritte Prinzip, das wir hier lesen, ist Gutes. Er bemühe sich vielmehr, mit den Händen Gutes zu erarbeiten. Also etwas, das gut ist. Nun, was genau ist mit Gutes gemeint? Einige Bibelübersetzer haben versucht, das Gut durch ein richtungsweisendes Wort zu übersetzen. So zum Beispiel die englische Standardversion oder auch die Hoffnung für alle. Sie sagen, ehrliche Arbeit. Sie beziehen das Gut auf ehrliche Arbeit. Menge erklärt in seiner Übersetzung, er schreibt gut, aber erklärt in Klammern dahinter und sagt, das bedeutet erforderlich. Also du sollst das Erforderliche arbeiten, das, was du brauchst, so viel gut ist. Wie wäre es, wenn wir dieses Wort gar nicht in eine Richtung erklären, sondern so allgemein stehen lassen? Der arbeitet das gut, so steht's, ne? Ganz einfach. Das, was gut ist. Und das tatsächlich in jeder Richtung interpretieren. Sicherlich auch eine ehrliche Arbeit, weil das gut ist. Und genauso gut ist auch das Erforderliche zu erarbeiten gut. Es ist nicht gut, weniger zu arbeiten, als ich arbeiten könnte und dann dafür lieber Schulden zu nehmen. Ja, das ist nicht gut, das macht man nicht, das ist kein göttliches Prinzip. Aber darunter könnte genauso gut auch fallen, dass man seine Arbeit gut macht. Nicht einfach nur ehrlich, sondern mach sie überdurchschnittlich gut, sodass alle drumherum merken, oh, wenn der da ist, dann läuft's. Vielleicht sagen sie nicht, der ist ohne Fehler, aber der gibt's ehrlich zu, der steht zu seinen Fehlern, der berichtigt dann auch. Wenn der da ist, dann kannst du dich drauf verlassen. Mach sie doch gut, die Arbeit. Und auch gut im moralischen Sinne. Mache keine Arbeit, die moralisch verwerflich ist. Ich persönlich hätte Schwierigkeiten damit, Waffen zu produzieren, auch wenn es eine produktive Tätigkeit ist, die man vielleicht auch in einigen Hinsichten durchaus nutzen kann, indem wir jagen gehen und uns das Essen verdienen. Weiß ich. Aber wenn ich in einer heutigen Firma arbeiten würde, die Waffen produziert, würde ich trotzdem ein Problem, ein Gewissensproblem haben, weil ich weiß, dass die meisten dieser Gewehre nicht für die Jäger sind und für die Menschen, die ihr Brot damit verdienen, sondern dazu da, um andere Leute umzubringen. Oder was ist mit, wenn jemand in der Filmproduktion tätig ist und dabei mitbeteiligt ist, schmutzige Filme zu produzieren oder sonstige irgendwelche fraglichen, sinnlosen. Oder das Produzieren von Zigaretten, betrügerische Werbung. Es gibt so viele andere Dinge, wo wir mit der Arbeit wirklich nichts Gutes machen. Es wäre besser, niemand würde diese Arbeit tun. Dann tu du sie auch nicht. Das vierte Prinzip, helfen. Arbeite, um zu geben, hilf in Not. Nun, ihr erinnert euch sicherlich, dass ich sagte, es reicht nicht aus am Anfang. Also eine meiner These ist, dass ein Christ gewinnbringend arbeiten soll. Nicht nur so viel arbeiten oder sein Geld anlegen, dass er wieder rausbekommt, was er reingesteckt hat, sondern es soll Gewinn machen. Hier der Grund, warum ich das glaube. Paulus ermahnt und lehrt die Epheser, er sagt, stehlen nein, sondern hart arbeiten mit deinen Händen etwas Produktives, Gutes, damit, warum sollst du das alles tun? Damit du dem Bedürftigen etwas zu geben hast. Hier geht Paulus noch mal einen Schritt weiter als vom Schlecht zum Gut. Er sagt, nicht nur statt zu stehlen, arbeite jetzt, damit du dich selbst versorgst und deine Familie. Er sagt, arbeite noch mehr, als du müsstest, damit du etwas hast, um demjenigen zu geben, der nicht arbeiten kann. Oder der in anderen Umständen lebt, dass seine Arbeit ihm einfach nichts bringt. Oder dem man es wegnimmt, weil er an Christus glaubt. Du sollst alles tun, was in deiner Macht steht, um mehr zu erwirtschaften, als du brauchst, damit du geben kannst. Das ist ein interessanter Ansatz. Es geht nicht einfach darum, wenn du zufällig über dein Vermögen hast, dass du dann spenden solltest. Es geht nicht einfach nur darum, dass du ein Zehnten spenden solltest, was übrigens nicht für die neutestamentliche Gemeinde gilt. Und wenn ihr alle Steuern von Israels zusammenzählen würdet, die mussten 3 Zehnte bezahlen. Wusstet ihr das schon? Ich wusste es nicht, bis ich mich damit beschäftigte. 3 verschiedene Zehnte musste die Zehnten in dem einen Sachen, Zehnten in der zweiten, dann alle 3 Jahre nochmal ein Zehnten. Und unterm Strich hatten die durchschnittlich ungefähr 25% Steuern, um ihren Staat, wie Gott ihn eingerichtet hatte, mit Leviten und Priestern zu finanzieren. Gut, da wir keinen eigenen christlichen Staat haben, sondern in einem säkulären Staat leben, unterordnen wir uns bezüglich der Steuern dem, was unser Staat sagt. Und alle unsere Abgaben sind freiwillig. Und auch wie viel es ist, ist freiwillig. Aber wir kennen das Prinzip, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Nun, also Paulus reicht es nicht, dass man sagt, ich arbeite so viel ich jetzt brauche, damit ich nicht mehr stehlen brauche. Paulus sagt, arbeite mehr. Tu alles, was in deiner Macht ist, auch wenn du müde wirst, um auch demjenigen etwas zu geben, der es nicht erarbeiten kann, der bedürftig ist. Wir halten fest, 4 Prinzipien, Punkt 2. Arbeite hart, sei fleißig. Arbeite mit deinen Händen, schaffe Wert. Erarbeite etwas Gutes, also wirke Gutes. Arbeite, um zu geben. Lindere Not oder hilf anderen Leuten. Wir könnten vielleicht diese 4 Stichworte wenigstens merken. Also wenn ihr sagt, ich kriege die 4 Sätze nicht hin, 4 Stichworte. Fleiß, Wert, Gut, Hilfe. Das kann man sich doch merken, oder? Das müsst ihr euch aufschreiben. Das müsst ihr auswendig lernen. Das müsst ihr am Ende eures Lebens vor der Himmelspforte nicht sagen können, aber bis dahin gemacht haben. Das wird Gott von euch fordern. Es wird nicht die Bedingung sein, ob sich die Pforte für euch öffnet oder schließt. Aber es wird euren Lohn im Himmel beeinflussen, und zwar entscheidend. Vielleicht so ein Merksatz, die Hilfe der Fleißigen schafft guten Wert. Da haben wir das Wort Hilfe, Fleiß, Gut und Wert. Merkt euch so einen Merksatz, die Hilfe der Fleißigen schafft guten Wert. Nun, ich kann mir vorstellen, dass so einige von euch vielleicht fragen, was ist damit und was ist damit, ist das noch gut? Sollten Christen das tun oder nicht? Und ich möchte die letzten verbliebenen paar Minuten mit solchen Avim-Fragen füllen. Nun, eine grundsätzliche Frage, wem gehört das Geld? Ich empfehle euch dazu das Buch von John MacArthur, Wem gehört das Geld? Von Randy Alcorn gibt es dafür ein 3-mal so dickes Buch, wer sich sehr intensiv damit beschäftigen möchte. Aber das enthält eigentlich alles. Noch kürzer und nicht wirklich schlechter, aber eben nicht so ausführlich und hat nicht alles drin, ist dieses ganz kleine Buch, das wir auch als Gemeinde besitzen. Also jeder, der möchte, kann das gerne leihen. Ich habe es aber auch privat. Gottes Wort und mein Geld von Philip Foley. Ich würde euch bitten, dass ihr das alle lest. Übrigens in der Taschenhilfe gibt es auch noch ein sehr hilfreiches Buch, Hilfe, ich bin verschuldet. Ich würde sogar sagen, wenn ihr nicht verschuldet seid, lest es. Es kann euch helfen zu entscheiden, wofür ihr mal einen Kredit aufnehmt und wofür nicht. Oder ob überhaupt Schulden macht, beziehungsweise vielleicht auch anderen etwas gibt. Es ist sehr hilfreich, das aus biblischer Perspektive einmal zu sehen. Also eine grundsätzliche Frage, wem gehört das Geld? Ich bin Stefan dankbar, dass er den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum genannt hat. Mir war er nicht bewusst. Wir besitzen das Geld, aber es ist nicht unser Eigentum. Wir besitzen unser Haus, unser Auto, all unsere Schätze, aber es ist nicht unser Eigentum. Alles gehört Gott. Wir sind nur Verwalter. Es ist also nichts anderes, als dass Gott uns sagt, hier gebe ich dir diesen Besitz, dir gebe ich mehr, warum er dem einen ein, dem anderen zwei, dem anderen fünf Talente gibt, weiß ich nicht. Aber er gibt dem einen wenig, dem anderen viel und er sagt, wirtschafte damit, bis ich wiederkomme. Und dann gibst du mir Rechenschaft, was du mit dem getan hast, was ich dir gebe. Und das bezieht sich nicht nur auf die Talente im Sinne von Gaben. Dieses Gleichnis sagen wir oft gern mit den Gaben. Es ist wahrscheinlich sogar, denke ich, eher auf das unseren Besitz zu beziehen. Tu das, was Gott dir gegeben hat, und zwar egal, ob deine geistlichen Gaben, deine natürlichen Begabungen oder ob es dein Besitz ist. Arbeite damit, lege es gut an, damit du gut Gott Rechenschaft geben kannst, wenn er dich heimholt und dich fragt, was hast du mit dem getan, was ich dir gegeben habe, was ich in deine Obhut gab, das du verwalten solltest. Nun, was ist mit Reichtum? Nun, was ist, wenn Gott dir 10 Talente gegeben hat? 10 Talente Gold anstatt nur 1 oder 0,10. Nun, es ist nicht böse. Gott hat viele seiner Gläubigen reich gemacht. Reichtum an und für sich ist nicht schlecht. Aber Reichtum ist oft etwas, was das Herz des Menschen offenbart. Wenn er reich ist, dann zeigt sich viel mehr, ob er wirklich wohltätig ist. Dann zeigt sich viel mehr, ob sein Herz am Reichtum hängt oder nicht. Wenn du nichts hast, kann man nicht wissen, ob du dein Herz an Reichtum hängen würdest. Aber wenn du es hast, dann kann man es sehen. Und dann zeigt der Reichtum oft die Bosheit und Schlechtigkeit eines Herzens auf. Aber der Reichtum selber macht das Herz nicht schlecht. Die Frage ist, wie steht dein Herz dazu und was machst du damit, wenn Gott es dir gegeben hat? Wie findest du denn heraus, wie dein Herz zum Reichtum steht? Nun, ein paar Fragen, die als mögliche Indikatoren gelten könnten, an denen wir, wenn wir sie ehrlich beantworten, herausfinden können, wie unser Herz zu unserem Besitz steht. Und ich bin ja der Meinung, dass wir alle in gewisser Weise reich sind, die einen weniger reich, die anderen mehr reich, vielleicht nicht alle, weiß ich nicht. Wir haben sicherlich auch einige unter uns, die dann doch eher bedürftig sind, aber zumindest die, die wir hier länger in Deutschland leben und alle arbeiten können oder schon in Rente sind, gearbeitet haben. Wir haben im Allgemeinen wirklich genug, um gut zu überleben. Wir haben vielleicht nicht pompösen Reichtum, aber im Vergleich zur Welt recht gut. Nun, frage dich, wie hoch ist deine Spendenbereitschaft? Frage dein Gefühl, wie fühlst du dich, wenn du Geld verlierst oder abgibst? Ist es so ein Knausern und ich tue es, weil es ja sein sollte? Oder ist es wirklich etwas Schönes für dich, Gott damit dienen zu können? Wie viel Zeit verbringst du damit, mit deinem Geld und mit deinem Besitz, auch in Gedanken die Zeit gemessen? Wie groß ist die Bereitschaft, andere wichtige Dinge, zum Beispiel Familie, Gemeinde, helfen, Zeit für Gott, wie bereit bist du, diese Dinge höher zu achten und dich damit zu beschäftigen, anstelle zusätzlichen Reichtum zu erwerben? Ja, wenn dir jemand sagt, hier komm, du musst nur einen Tag für mich arbeiten, dann kriegst du 1.000 Euro, aber du verlierst dann eine Zeit mit der Familie nach der anderen. Du machst dich reich, aber letztlich geht deine Familie kaputt. Also wie bereit bist du, für Geld etwas anderes schaden zu lassen? Eine andere Avim-Frage. Was ist mit Sparen bzw. Rücklagen? Sollten wir als Christen überhaupt sparen oder sollten wir gar nicht sparen? Ich habe angedeutet, dass in den Sprüchen, und es gibt auch andere Stellen in der Bibel, solche Andeutungen immer wieder gemacht werden, dass es weise ist, für zukünftige Bedürfnisse zurückzulegen. Eine Sache, die wir alle sofort einverstanden sein werden, es ist klug, und es ist sehr klug, dass du die Kartoffeln aus deinem Garten im Herbst zurücklegst, damit du über den gesamten Winter welche hast. Ich weiß, wir tun das heute nicht mit dem Garten, aber jetzt, wir können uns alle darunter vorstellen. Du musst im Sommer sammeln, im Herbst sammeln, damit du im Winter genug hast. Wer töricht ist und nicht sammelt und sagt, ach, das reicht doch für die ganze Woche und den Rest einfach in der Erde verkommen lässt oder weggibt, Denn da würden wir sagen, du bist töricht. Sicherlich ist es was anderes, wenn jemand sagt, dort ist einer am Verhungern und ich habe hier zur Seite gelegt, für einen ganzen Winter bequem durchzukommen. Ich kann nicht sagen, oh, vielleicht reicht mir das ja für einen Monat nicht so pompös, ich lasse den lieber verhungern. Dann merken wir schon an diesem Beispiel, es ist klug zurückzulegen, aber dieses Zurücklegen darf nicht so sein, dass du daran festhältst und die Not eines anderen, die noch größer ist, missachtest. Dann gib von deinen Kartoffeln dem Hungernden und vertraue Gott, dass er dich durchbringen wird. Habt ihr das Prinzip verstanden? Und das ist ein grundlegendes Prinzip. Ich möchte drei Faustregeln von Folei nennen. Also Folei nennt sie nicht Faustregeln, aber ich finde, sie kann man gut als Faustregel, als eine Richtschnur nehmen. Er sagte, das Ansparen von Geld, das ist das Erste, sollte niemals ein Ersatz für Gottvertrauen sein. Ja? Dein Gottvertrauen muss größer sein als das angesparte Geld. Mit anderen Worten, du musst in der Lage sein, dein ganzes Ersparnis wegzugeben und immer noch Gott vertrauen. Wenn du dann weniger Gott vertraust ohne das Geld als mit dem Geld, dann stimmt etwas in deinem Gottvertrauen nicht. So einfach ist das. Also das Ansparen von Geld darf niemals ein Ersatz für Gottvertrauen sein. Zweite Regel. Das Ansparen von Geld sollte immer an zweiter Stelle nach der Spende stehen. Und ich will euch erklären, warum. Nicht jetzt, ein bisschen später. Also zweite Regel. Erst spenden, dann ansparen. Das heißt, wenn du 100 Euro am Monat übrig hast, weil du sehr knapp dran bist, spende erst 50 und dann spare 50. Oh, das ist nur ein Beispiel, ja. Wie viel nun ist, das mag ich nicht sagen. Das hängt von so vielen Umständen ab. Aber das Erste, was du weglassen solltest, ist das Sparen als das Spenden. Wenn du dann am nächsten Monat nur noch 50 übrig hast, dann spende die 50 und dann hast du eben nichts zum Sparen. Oder du musst mehr arbeiten, fleißiger arbeiten. Also an erster Stelle sollte immer das Helfen des Nächsten sein. Beim Spenden geht es mir nicht darum, dass ihr einfach nur Geld spendet. Es geht, Bedürftigen zu geben, was sie brauchen. Und danach kommt das Sparen. Die dritte Regel von Folei, wir sollten unser Geld nicht grundlos ansparen, sondern für einen bestimmten Zweck. Also wenn du sparst, dann für eine konkrete Sache. Nicht einfach so für den Fall der Fälle, könnte ja was Schlimmes kommen, dafür brauche ich 1.000 Euro. Wenn du sie hast, brauchst du 3.000. Und wenn du die hast, brauchst du 10.000, 100.000 und später weißt du sogar mit einer Million, wofür du sie brauchst im Fall der Fälle. Also wenn du ansparst für einen bestimmten Zweck, nicht einfach nur so. Ein Prinzip, sparen ja, horten nein. Sparen für eine konkrete Sache aus Weisheit, weil du weißt, du wirst das brauchen. Das ist gut und das ist weise. Das ist etwas, was der weise Salomo uns lehrt. Aber horten, einfach nur Geld horten, nein. Horten ist eine extreme Form des Sparens, schreibt Folei. Es ist das Ansammeln von Geld ohne bestimmten Zweck, nur für eine mögliche zukünftige Katastrophe oder das Sammeln für ein Leben in Reichtum. Das ist Horten und das ist nicht biblisch. Das Horten ist der Versuch, alle finanziellen Bereiche unseres Lebens abzudecken, sodass man, streng genommen, am Ende nicht mal mehr Gott braucht. Und das ist schädlich. Wie unterscheiden wir zwischen Ansparen und Horten? Ich möchte auch hier einen Absatz von ihm vorlesen, weil ich den sehr, sehr hilfreich fand. Er sagt Folgendes: Wenn ich spare, lege ich Geld für zukünftige Bedürfnisse zur Seite, also für zukünftige konkrete Bedürfnisse. Falls ich dann Gottes Führung wahrnehme, gebe ich das Angesparte her, um größere Bedürfnisse von anderen zu stillen. Wenn ich jedoch horte, bin ich unwillig, mich von dem zu trennen, was ich angehäuft habe, um die Nöte von anderen Menschen zu stillen. Mein mögliches künftiges Bedürfnis ist mir wichtiger als das tatsächliche gegenwärtige Bedürfnis anderer. Und damit versagen wir durch das Horten darin, unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Ja, ich will nochmal den entscheidenden Satz wiederholen. Mein mögliches künftiges Bedürfnis ist für mich wichtiger als das tatsächliche gegenwärtige Bedürfnis anderer. Wenn wir solche Prinzipien in unserem Leben anwenden werden, dann ist das eine gute Art, wie wir damit umgehen. Nun, es gibt noch andere AWIM-Fragen. Was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, ist, was ist mit finanzieller Unabhängigkeit? Sie ist schlecht. Wir sollten von Gott abhängig bleiben und auch nie anstreben, so viel Geld zu sammeln, dass wir für alle möglichen Bedenken unabhängig sind. Das ist keine gute Art. Ist nicht biblisch. Oder was ist mit Investitionen, wenn wir Geld aufs Sparbuch legen, um Zinsen zu kriegen, oder es in Fonds, in Aktien, in Renten oder so anleihen? Grundsätzlich ja. Die Frage ist, wo du dein Geld anlegst. Würde das, wo du es reintust, wenn du es ansparst, auch diesen Prinzipien der Bibel entsprechen? Wird dort anständig dafür gearbeitet? Ist es eine rechtmäßige Sache, etwas, was Wert schafft? Oder willst du damit nur pokern, zocken, um schnell reich zu werden? Ja, das ist ein Unterschied, ob ich das in ein gutes Unternehmen investiere und sage, gut, ich brauche das Geld jetzt nicht, kannst meine 10.000 haben und später kriege ich das mit Zinsen wieder zurück. So wie Jesus das in diesem Gleichnis sagt, der eine, der das ein Talent vergraben hatte, er kritisiert ihn und sagt, da hättest du es doch wenigstens zu den Wechslern geben können und dass ich es mit Zinsen zurückbekommen hätte, wenn du schon nicht mit diesem wucherst und arbeitest, mit dem Geld, das ich dir gegeben habe. Nun, wir wissen, dass Jesus dieses Gleichnis nicht bezüglich von Anlagen gesagt hat, aber es ist unwahrscheinlich, dass er das so gesagt hätte, wenn er das als etwas Böses, als etwas Schlechtes, was wir um jeden Preis meiden sollten, ansehen würden. Ich möchte aufgrund der Zeit jetzt nicht intensiver darauf eingehen, aber das können wir im Hauskreis machen, das können wir jetzt gleich bei Kaffee und Kuchen miteinander reden, diese Fragen besprechen. Was ist mit Rentenvorsorge? Ja, wiefern ist da Gottvertrauen im Spiel bei dir und inwiefern nicht? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die ich dabei stellen würde. Ist deine zusätzliche Rentenvorsorge, die du privat noch machst, ist sie ein Ausdruck von mangelndem Gottvertrauens oder ist es ein ehrliches Vorsorgen, weil du als Alleinverdiener sagst, meine Familie soll was davon haben für den Fall, dass ich auf einmal nicht da bin. Meine Frau hat nicht gearbeitet, sie bekommt da nicht genug Rente und da möchte ich einfach nur weise vorsorgen. Und du bist bereit, dich davon zu trennen, wenn andere es noch dringender brauchen. Das ist die entscheidende, wichtige Frage dabei. Was ist mit staatlichen Hilfen? Ein bisschen hatte ich gesagt, ich werde das jetzt alles nicht weiter ausführen. Was ist mit faulen Menschen, die nicht arbeiten wollen? Nun, die sollen auch nicht essen. Dann erübrigt sich das Ding manchmal von alleine. Auf jeden Fall muss man mit solchen Menschen ermahnen und notfalls, und gerade in diesem Zusammenhang, sagt Paulus, sie in Gemeindezucht nehmen, mit ihnen nicht mehr Kontakt haben. Also nicht gar keinen Kontakt haben, aber mit ihnen nicht gemeinschaftlich umgehen. Eine harte Sache. Also ihr merkt, wie wichtig es ist, fleißig eine wertschaffende Arbeit nachzugehen. Ich möchte kurz wiederholen und dann schließen. Du sollst nicht stehlen, weder direkt noch indirekt. Du sollst hart arbeiten. Sei fleißig, schaffe Wert, wirke Gutes, lindere Not. Der Merksatz ist, die Hilfe der Fleißigen schafft guten Wert. Beim Sparen, sparen ja, horten nein. Das Sparen darf kein Ersatz für Gottvertrauen sein. Es soll immer an zweiter Stelle nach dem Geben, nach dem Helfen sein. Und wir sollen unser Geld nicht grundlos ansparen, sondern für einen bestimmten, realen, zukünftigen Zweck. Für ein Bedürfnis, das kommen wird. Wenn du heute schon weißt, dass dein Auto in 10 Jahren 10 Jahre älter sein wird, ist es klug, für ein zweites Auto zurückzulegen, um dich nicht erneut in Schulden zu bringen. Aber es ist unklug, wenn du einfach sparst und sagst, 10.000, falls am Auto was kaputt geht, lieber 20.000, damit ich mir gleich ein gutes Auto kaufen kann. Ja, das wäre schon ich. Ich tue so, als ob ich für einen bestimmten Grund spare, aber eigentlich will ich reich werden. Du sollst nicht stehlen. Du sollst arbeiten, hart arbeiten. Sei kein Dieb, sondern ein Diener und verwalte Gottes Gaben weise in seiner Absicht. Amen. Lass uns nochmal aufstehen und beten. Vater im Himmel, ich will dir noch einmal dafür danken, dass du uns sehr, sehr reich beschenkst und wir wirklich von allem genug haben. Aber ich möchte dich auch bitten, dass du in uns Fleiß wirkst, dass wir bereit sind, hart dafür zu arbeiten, ehrenhaft dafür zu arbeiten, es gut zu tun als Vorbild in unserer Umgebung. Dass wir mit dem Besitz weise umgehen und dass wir niemals das Geld horten für uns, für mögliche Bedürfnisse, die wir hätten und dabei denjenigen, der noch bedürftiger ist, nicht beachten. Bewahre uns davor, jemals unseren Herz an unseren Reichtum zu hängen und das ist so schnell geschehen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen ehrliche, selbstkritische ein Gewissen gibst, wenn er darüber nachdenkt, wie er mit seinem Geld umgeht, dass es wirklich gut ist. Ich bitte dich in Jesu Namen darum, Vater, damit du geehrt wirst durch unser tägliches Arbeitsleben. Amen.